mit der Fortuna-Hymne. Ein herzliches Willkommen zur Kabinenpredigt, Ausgabe 116, die zweite in dieser Woche. Hier wird geballert bis zum Umfallen. Warum Fortuna-Hymne zum Einstieg? Heute Abend, falls es jemand zeitnah hört, Veröffentlichungstermin ist Mittwoch. Heute Abend Fortuna-Heimspiel gegen, weiß ich jetzt gar nicht, aber sie sind sehr erfolgversprechend, vielversprechend in die Saison gestartet. 2 Siege zum Auftakt, und ich werde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit da sein. Wenn jemand auch da ist, kurze Rückmeldung, kann man sich vielleicht verabreden, treffen und das Spiel gemeinsam gucken. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich im Steh- oder Sitzplatzbereich bin. Ich habe mir eine Karte hinterlegen lassen und muss die noch abholen, habe aber gar nicht gefragt, was das für eine ist. Das ist natürlich unheimlich cool, aber ich kann das machen als Mitglied im BDFL, im Bund Deutscher Fußballlehrer. Machen das nicht alle, aber manche Vereine, dass man eben die Karte sich zurücklegen lassen kann, und dann geht man hin und kriegt die Karte in dem Umschlag zurückgelegt, ausgehändigt. Kommt man sich unheimlich super vor. Ich mache das gerne. Leverkusen macht das auch. Das ist eigentlich total nett. Der FC leider nicht. Aber da ich mir ja eh keine Spiele mit VAR mehr angucken möchte, ist es auch nicht so schlimm. Wobei, wenn ich jetzt überlege, Leverkusen gegen FC, da könnte man möglicherweise mal eine Ausnahme machen. Und man soll ja auch nicht dogmatisch sein. Aber jetzt erstmal heute Abend, Mittwoch 19.30 Uhr, Fortuna Heimspiel. Das ist ja eh als ständiges Zusatzfeature für den Blücherpark Fußball gedacht, ein Live-Spiel anzuteasern, das zu dem dann alle in dem Sinn eingeladen sind, dass man sich vor Ort ein Fußballspiel anschaut, was mir, wie schon öfter thematisiert, im Moment wesentlich mehr Spaß macht, als jetzt da irgendwas im Fernsehen zu gucken. Schon mal der Vorgriff aufs Wochenende, da wird das Live-Spiel sein. Der FC Pesch spielt um 15.30 Uhr zu Hause gegen Alfter. Mittelrheinliga ist das auch mit dem Sieg gestartet, der FC Pesch. Und sehr nette Atmosphäre da. Es gibt lecker Fritten, Bratwurst sowieso, und Pizza machen. Die haben einen extra Pizzaofen, also auch vom Setting her immer einen Besuch wert. Ihr fragt euch bestimmt, kam doch diese Woche erst eine Folge, was kann es denn so Wichtiges geben, dass noch eine zweite Folge erscheinen muss, und ich sage es euch. Ich möchte über die Postkarten kurz informieren, über dieses Projekt, über Pläne zu den Trikots und über das Spiel der Woche, aber das habe ich ja jetzt schon abgehakt. Auch für den Blick über den Tellerrand gibt es noch Themen, nämlich DFB, Bayern, WM 2006, Sané und die Bayern, neue DFL-Chefin. Das wären die Themen für den Blick über den Tellerrand. Beginnen wir mit der Postkartenaktion. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich gesehen. Auf der Seite oder in der Rundmail. Die Geschichte dazu ist folgende. Ich hatte mir überlegt, ein T-Shirt aufzulegen, so im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums auch. Das war ja dieses Jahr eigentlich begehen. So eine Art Fan-Shirt, also ein Baumwoll-Shirt mit Blücherpark-Motiv zu entwerfen und zu gestalten bzw. gestalten zu lassen. Gedanke war, das als so ein Retro-Shirt anzulegen mit Wappen und Logo, Wappen und Vereinsname. Dann kam dazu die Idee, das mit der Kahnstation ein bisschen in Kooperation zu machen, beziehungsweise die mit da reinzunehmen, was ich jetzt ohne Absprache vorher gemacht habe, einfach weil ich finde, dass das sehr gut passt und der Thomas uns auch bei jeder Gelegenheit irgendwie bisher geholfen und unterstützt hat. So kam das Motiv dann so Stück für Stück eigentlich zustande. Und weil das Ganze dann doch ein bisschen länger dauert und gedauert hat als gedacht, weil sich da natürlich einige Fragen stellen. Bestellt man die T-Shirts schon im Voraus? Wie viele bestellt man? Und letzten Endes war es auch bisher noch gar nicht erfolgreich, so ein T-Shirt zu finden, was wir wollten, nämlich eben so ein Retro-Shirt. Deswegen jetzt schon mal die Postkarten einfach so. Die werden an der Kahnstation verteilt und ich werde sie verteilen gegen eine freiwillige Spende. Wer will, kann sie auch so haben. Mit dem Hintergedanken, dadurch möglicherweise die T-Shirts oder die Vorbestellung vielmehr der T-Shirts ein Stück weit zumindest zu finanzieren. Grundsätzlich ist wichtig zu sagen, es besteht bei dem Projekt keinerlei finanzielles Interesse. Wir haben gesagt, oder alle Beteiligten haben gesagt, wenn da mal Geld übrig bleiben sollte, wird es für irgendeinen guten Zweck gespendet. Bleiben wir beim Thema Textilien, nämlich Trikots. Es gibt wieder eine neue Serie. Also es ist ja so, dass jeder Hersteller alle paar Jahre eine neue Serie auf den Markt bringt und die alte dann ausläuft. Und das ist jetzt bei Erima wieder soweit. Ich habe das Neue schon gesehen und das wird es auch sein. Und das ist sehr erfreulich, weil das nämlich im Grunde genau das Trikot ist, was wir als T-Shirt suchen. So ein Retro-Shirt mit Applikationen an Kragen und Ärmeln, das gefällt mir außerordentlich gut. Und aus verschiedenen Gründen ist jetzt der Gedanke auch wieder aufgekommen, das Trikot ein bisschen hochwertiger und einfach schöner zu machen. Also was mir im Grunde nicht so hundertprozentig gefällt, ist die Art und Weise des Wappens, dass das in diesem Flexdruck oder wie das heißt gestaltet ist. Meiner Meinung nach muss ein Wappen eigentlich gestickt gewebt sein. Da gab es zum 10-Jährigen schon mal einen Versuch, der jetzt unterm Strich aber nicht so sehr erfolgreich war. Jetzt weiß ich warum, weil das war nicht fein genug und ich habe das dann bei einem Schneider einfach draufnähen lassen auf das Trikot. Das funktioniert aber so nicht. Da muss halt noch so ein Stück Stoff oder irgendwas hinten gegengenäht werden, dass sich das nicht wellt und dass es auch nicht kaputt geht möglicherweise. Ich bin da jetzt aber dran. Ich bin am Recherchieren, mal zu gucken, ob man nicht wieder 50 oder wie viel auch immer Wappen machen lässt und ob ich das dann nicht gegebenenfalls selber in die Hand nehme. Heißt, dass ich einfach die Trikots selber bei Erima bestelle, dann bedrucken lasse und eben das Wappen noch drauf, einfach weil es schöner ist und weil, ja, das mit dem Sportartikelhändler mitunter schon sehr aufwendig ist. Also zum Beispiel jetzt haben sie ein Trikot den Namen falsch drauf gedruckt und jetzt muss ich da hin, habe es abgegeben, jetzt nochmal hin das holen und das ist in Pech. Also da bin ich ja insgesamt in, keine Ahnung, 2 Stunden unterwegs oder was und da habe ich im Grunde keine Lust drauf. Dann hätte ich es lieber ein bisschen schöner und würde mir eine Druckerei oder was auch immer hier um die Ecke suchen, wo ich dann einfach auch vorbeigehen kann und Zeug abgeben und abholen, das muss man mal sehen. Wichtig zu wissen, es gibt bald neue Trikots und wie die dann genau oder wie schnell das geht mit den gestickten Wappen, falls es überhaupt geht, das kann ich noch nicht garantieren. Wie gesagt, da stehe ich erst am Anfang. Dann kommen wir zum Blick über den Tellerrand. Kurzer Nachklapp zum Ajax-Trikot, bricht alle Verkaufsrekorde, 4-mal so viele Trikots verkauft als normal, als sonst. Alle Artikel oder alles, was jetzt hier Erwähnung findet, ist nochmal unter der Audiodatei auf der Seite verlinkt. Auch dazu was ich nur in Ansätzen verlinken kann, ist der Spiegelartikel, in dem es um den DFB, die WM-Vergabe 2006 geht, weil der hinter so einer Bezahlschranke sitzt. Ich habe ihn aber gelesen und um es kurz zusammenzufassen, der DFB hat ihn in der Agentur nochmal beauftragt, um die Vergabe der WM 2006 unter die Lupe zu nehmen. Und Überraschung, Überraschung, Ergebnis auf die Frage, war die WM 2006 gekauft? Trommelwirbel, ja, war sie. Für kaum jemanden eine Überraschung, aber so ist es. Das besonders Interessante daran ist, dass der DFB, der sich ja die die absolute Transparenz irgendwie auf die Fahnen geschrieben hat, den Bericht zurückhält. Nicht nur aus eigenem Interesse, sondern wer sich auch sehr dagegen gesträubt hat, ist der FC Bayern München. Fragt man sich, warum, was haben die denn damit zu tun? Und nun ist es so, dass zu Zeiten der WM-Vergabe, fangen wir anders an. Also die Bayern haben den DFB und Kirch letzten Endes dabei unterstützt, die WM nach Deutschland zu holen. Das Interesse von Leo Kirch, wer den nicht mehr kennt, das war der Premiere-Besitzer, der versucht hat, mit Pay-TV in Deutschland Geld zu verdienen. Und der hat sich gesagt, naja, das wäre ja schon besser, die WM ist in Deutschland, beziehungsweise er hat sich sogar ausrechnen lassen und ist zu dem Schluss gekommen, dass es für ihn einen geldwerten Vorteil von 250 Millionen einbringt, wenn die WM statt in Südafrika, stattfindet, lieber in Deutschland stattfinden zu lassen. Da hat er sich mit den Bayern ins Boot gesetzt und hat die Bayern haben Freundschaftsspiele gemacht für den DFB in den entsprechenden Ländern, wo es Stimmen zu fangen galt. Die wurden dann zu überteuerten Preisen fernsehmäßig verkauft, also die Fernsehrechte vielmehr. Und das war offenbar das Geld, was dann an Schmiergeldern in die einzelnen Verbände, die es zu bestechen galt, geflossen ist. Warum machen die Bayern das, fragt man sich. Ja, sie hatten durchaus ein eigenes Interesse, nämlich, dass es Leo Kirch gut geht. Das hängt mit der Geschichte zusammen, die sich zu der Zeit abgespielt hat, dass es die Frage war, wie werden die Spiele der Bundesliga weiter vermarktet. Also es stand zur Debatte entweder Einzelvermarktung, also jeder verkauft seine Spiele selber, oder eben zentral, also alle Spiele vom, weiß gar nicht, ob es die DFL damals schon gab, ist ja auch egal. Auf jeden Fall waren die Bayern eher dafür, das einzeln zu machen, weil sie natürlich für ihre Spiele dann mehr Geld kriegen. Dann kam aber Kirch und sagte, können wir nicht das als Zentralvermarktung weitermachen, und ich gebe euch unter der Hand dafür, wenn ihr bei den entsprechenden Gremien und Abstimmungen dafür abstimmt und da ein bisschen Stimmung macht, 190 Millionen. Und das haben die Bayern dann gemacht, so selbstlos wie sie sind. Und Hoeneß hat dann seine Meinung geändert, hat für die Zentralvermarktung sich stark gemacht, und so ist es dann auch gekommen und hat über diesen Geheimvertrag eben für die Bayern 190 Millionen eingesackt. Ja, das finde ich ganz schön krass, auch wie wenig Aufmerksamkeit so ein Thema dann doch wieder findet. Und ich kann es dann auch echt nicht mehr hören, wenn es dann immer wieder heißt, ja, die Bayern haben ja ihre Vormachtstellung sich auch verdient, die haben ja so gut gewirtschaftet. Ja, sie haben die anderen verarscht, 190 Millionen, 2000 oder wann das war, was das für ein Haufen Geld war. Man müsste mal nachgucken, welche Spieler sie in dem Jahr oder in den Jahren danach geguckt haben und ob nicht viel mehr so Sachen der Grund sind für diese außergewöhnliche Vormachtstellung der Bayern, die dann natürlich mit den Spielerkäufen dazu geführt hat, erfolgreich zu sein, die Champions League-Kohle noch abzugreifen und letzten Endes dann auch 10-mal hintereinander Meister zu werden. Ja, der entsprechende Artikel, wie gesagt, ist soweit er verfügbar ist, auch verlinkt. Die DFL hat eine neue Chefin, beziehungsweise ist festgelegt, wer es nach diesem Cyber-Zeifert, wie auch immer heißt, macht. Es ist eine Frau, das ist sicherlich oder wird positiv bewertet. Was ich seltsam finde, sie kommt aus der Bild-Online-Redaktion oder was, hat da irgendwie 10 Jahre gearbeitet, heißt, hat zu wenig ruhmreiche Sachen zu verantworten, wie den Umgang mit der Flüchtlingsgeschichte, ja, Flüchtlingswelle, das wurde ja dann alles auch ein bisschen entscheidend von der Bild-Zeitung geprägt. Und was ich mich tatsächlich frage, warum so Leute, die aus der Bild kommen, in der Szene, in der Branche so begehrt sind, und ja, kann ich nicht so richtig verstehen. Gab es in Köln ja auch den Versuch, einen ehemaligen Bildmann da als Medienchef einzustellen. Wie es ausgegangen ist, haben wir hier besprochen, beziehungsweise habe ich hier erzählt. Die Fanszene hat sich nämlich quergestellt und 2 Tage später war der Fall erledigt. Dann möchte ich noch kurz meine These zur Sané-Sache sagen, für die, die nicht im Bild sind. Er wurde beim Spiel der Bayern gegen FC ausgepfiffen von den eigenen Fans, Auswechslung höhnisch beklatscht. Ich möchte dazu meine Einschätzung geben. Ich finde es natürlich nicht gut, wenn ein Spieler der eigenen Mannschaft ausgepfiffen wird, aber ich glaube, dass es bei Sané ein quasi symbolhafter Fall ist für den Umgang mit Talent in Deutschland, vielleicht nicht nur da, aber speziell hier. Denke, seine Demontage hat spätestens angefangen mit der Nichtnominierung für die WM 2018, als er völlig überraschend im Grunde aus dem Kader gestrichen wurde von Jogi Löw damals, der seine Nationalmannschaftszeit, also Sanés Nationalmannschaftszeit, damit auch möglicherweise unwiederbringlich geschädigt hat. Also das konnte man ja dann bei der EM oder was da letzthin war, ja sehen, was für einen schweren Stand er da hat. Und es ist ja dann auch kein Wunder, dass so ein Spieler dann nicht mit Selbstvertrauen zu einer Mannschaft reist, wenn er weiß, wie er beäugt wird und bewertet wird. Und jetzt scheint sich die Geschichte ja beim FC Bayern zu wiederholen. Meine These dazu ist, dass der Umgang mit echtem Talent in Deutschland einfach schwerfällt. Echtem Talent wird misstraut. Also zur Erinnerung, der hat sich jahrelang bei Manchester City als sehr junger Spieler durchgesetzt und eine wichtige Rolle gespielt. Aber wenn ein Spieler hier nicht über den Kampf kommt, nicht einen wegrätscht, sondern mit einer gewissen Leichtigkeit Fußball spielt, dann ist es den Leuten anscheinend irgendwie suspekt, einschließlich der Trainer und dem Publikum ja sowieso. Erinnert sei an den Umgang mit Mesut Özil, der ja auch immer kritisch betrachtet wurde. Und wie gesagt, es scheint den Leuten irgendwie nicht normal, wenn einer übers Talent kommt und nicht wie jetzt ein Goretzka oder ein Kimmich über Grätschen, Beißen, Gras fressen. Okay, das war's für heute. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen bei der Fortuna heute sehen könnte oder am Sonntag in Pesch. Bis dahin, ciao.